Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Theo Gers im Studio. Herzlich willkommen. So richtig glauben mag man es ja immer noch nicht, aber es ist ein Ereignis von nationalem Rang. In Frankfurt begann heute der zweite Prozess gegen Reichsbürger, die im Dezember vorletzten Jahres wegen des dringenden Verdachts festgenommen worden waren, hier in Deutschland, also in einer gefestigten Demokratie, gewaltsam einen Umsturz herbeiführen zu wollen. Und viele fragen bis heute, wollten die das im Ernst? Der Prozessauftakt und die Frage, was in den Köpfen derjenigen eigentlich vorgeht, die da des Umsturzes angeklagt sind, unser erstes Thema. Dazu passt eine alarmierende Statistik. Es gab noch nie so viele politisch motivierte Straftaten wie im letzten Jahr. Ein zweites großes Thema dieses Tages lautet Gleichsetzung. Falsche Gleichsetzung, sagen die einen, andere sehen sich bestätigt. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag hat gestern mehrere Haftbefehle beantragt, unter anderem wegen des Vorwurfs, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Und gleichgesetzt wurden dabei Führer der Hamas und Israels Premier Netanyahu sowie sein Verteidigungsminister. Denn gegen alle wurde Haftbefehl beantragt, unterschiedslos. Auch das sorgt für Verwicklungen. Aber es gibt auch Verblüffendes zu berichten. Bauern ohne Subventionen, das geht ja gar nicht, dachten viele nach den Traktordemos der Landwirte zu Jahresbeginn. Nun zeigt sich, so schlecht haben die Landwirte zuletzt gar nicht verdient. Im Gegenteil. Und Frankreichs Rechtsnationale um Marine Le Pen, sie brechen mit der AfD. Begründung, die AfD ist zu weit nach rechts gerückt, sagen die Franzosen. Doch zunächst nach Frankfurt. Über den Prozessauftakt gegen Heinrich den 13. Prinz Reuß und andere Rädelsführer des geplanten Reichsbürgerumsturzes berichtet Frank Angermund.
Vor einer grauen Metall-Leichtbauhalle in Frankfurt-Sossenheim bildet sich eine lange Schlange. Die Halle ist gesichert mit Metallzäunen und NATO-Stacheldraht. Überall stehen Polizisten. Pressevertreter, Schaulustige, Angehörige und Anhänger von 9 Angeklagten wollen in die Halle. Denn in der Leichtbauhalle befindet sich ein Gerichtssaal des Frankfurter Oberlandesgerichts. Dort müssen sich die 9 Angeklagten verantworten. Sie sollen der Reichsbürgerszene angehören und eine terroristische Gruppierung gegründet haben, sagt Bundesanwalt Kai Lohse.
Nach unserer Überzeugung, wie sie in der Anklage dargelegt haben, war diese Vereinigung darauf ausgerichtet, gewaltsam einen politischen Umsturz in Deutschland herbeizuführen.
Der Prozess beginnt mit einer Stunde Verspätung, da die Anwälte noch mit ihren Mandanten sprechen müssen. Dann folgt der Versuch, eine Flut von Anträgen zu stellen. Unter anderem soll der Prozess aufgezeichnet werden und der vorsitzende Richter soll abgelehnt werden. Kritisiert wird auch, dass der Prozess von der Bundesanwaltschaft aufgeteilt wurde. Andere Mitglieder der Gruppierung müssen sich in Stuttgart und München verantworten. Dazu der Anwalt des mutmaßlichen Rädelsführers Prinz Reuß, Hans-Otto Sieg.
Dass hier 3 Prozesse stattfinden über dieselbe Tat, mit dem möglichen Ergebnis, 3 verschiedenen Ergebnissen kommen könnten, das soll eigentlich nach unserem Rechtssystem nicht passieren.
Die Bundesanwaltschaft verliest 64 Seiten der insgesamt über 600 Seiten langen Anklageschrift. Darin wird den Angeklagten vorgeworfen, einen Umsturz geplant zu haben. Demnach wollten sie den Bundestag mit Waffen stürmen. Das Gebäude hatten sie mit Hilfe einer AfD-Abgeordneten ausgekundschaftet. Außerdem sollen sie Heimatschutzkompanien gegründet und versucht haben, hochrangige Soldaten anzuwerben. Zudem sollen sie ein Kabinett für eine mögliche Übergangsregierung gebildet haben. Nochmal Bundesanwalt Kai Lohse.
Es ist ja in der Anklageverlesung einiges dargestellt worden an Planungen, an Waffenbeschaffungen, an Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen, Schießtraining, Vorbereitung, Rekrutierung von einer sehr großen Anzahl von Personen. Ich könnte diese Auflistung sicherlich fortsetzen, aber ich will es mal bei den Stichworten auch belassen.
Skurril mutet es an, dass die Angeklagten an einen Deep State geglaubt haben sollen. Eine geheime Staatsmacht, die in unterirdischen Tunneln entführten Kindern Blut für Verjüngungskuren entnimmt. Der Prozess mit über 260 Zeugen hat eine Dimension, die das Frankfurter Oberlandesgericht noch nicht erlebt hat, sagt OLG-Sprecherin Gundula Fehns-Böhr.
Wir verfügen nicht über einen Saal, der von den Sicherheitsvorkehrungen, die erforderlich sind, und auch von der Personengröße geeignet gewesen wäre, dieses Verfahren angemessen durchzuführen.
Deshalb wurde in Frankfurt-Sossenheim die Leichtbauhalle errichtet, in der am nächsten Prozesstag auch Aussagen von den Angeklagten erwartet werden.
Prozessauftakt gegen Reichsbürger, die des Umsturzes verdächtigt werden, Frank Angermund berichtete. Was aber treibt diese Reichsbürger an? Darüber habe ich vor der Sendung mit Katharina Nokun gesprochen. Sie ist Politik- und Wirtschaftswissenschaftlerin, schreibt als Buchautorin schon seit Jahren über Verschwörungsideologen und sie weiß demnach, wie diese Verschwörungstheoretiker ticken. Guten Abend, Frau Nokun.
Einen wunderschönen guten Abend.
Frau Nokun, beginnen wir damit. Was haben Sie vor 1,5 Jahren bei der Festnahme spontan gedacht, als eben diese Hochverrätertruppe um Heinrich den 13. Prinz Reuß festgenommen wurde?
Ja, ehrlich gesagt muss man sagen, das hat mich nicht überrascht, weil Reichsbürgerideologien gerade in den einschlägigen Telegram-Gruppen rund um die sogenannten Corona-Proteste, also diese ganzen verschwörungsideologischen Gruppierungen, die sich da gebildet haben, die haben eine riesengroße Rolle gespielt. Und wir haben auch sehr früh gesehen, dass sich die Verschwörungsideologien rund um Corona teilweise eben auch mit Reichsbürger-Narrativen angereichert haben. Jetzt muss man sagen, die Reichsbürgerideologie ist eben eine verschwörungsideologische und die hat aber eine sehr lange Tradition. Das heißt, die war sehr lange Bestandteil der extremen Rechten und hat sich dann aber in den letzten Jahren auch nochmal mit anderen Gruppierungen verwoben.
Also war das kein Operettenputsch, sondern schon eine reale Gefahr, auch wenn es unverändert viel Fantasie braucht, um sich vorzustellen, dass diese kleine Gruppe die Regierung stürzen und hier in Deutschland einen Umsturz herbeiführen wollte.
Naja, also nur weil ein Plan absurd ist und quasi auch zum Scheitern verurteilt ist, heißt es nicht, dass beim Versuch des Umsetzens dieses Plans nicht auch Menschen zu Schaden kommen können. Man muss sich einfach klar machen, die Polizei hat eben 382 Schusswaffen sichergestellt und rund 150.000 Schuss Munition. Ja, also das ist nichts, was man eben für eine Art Live-Rollenspiel zusammensammelt. Da hatten Leute eben schon konkrete Vorstellungen und man muss auch sagen, dass einige Leute aus dieser Gruppierung eben auch eine Bundeswehr-Vergangenheit haben, Verbindungen zu Sicherheitsbehörden haben und nicht irgendwelche Verbindungen, sondern teilweise bis ins KSK. Das heißt, das ist ein Sondereinsatzkommando, die eben auch für unterschiedliche Situationen trainiert sind. Der Vorwurf lautet, dass eben es auch gezielte Anwerbungsversuche gab, vor allem auch im Bundeswehrumfeld und dass es eben Bestrebungen gab, auch ja, paramilitärische Einheiten regional auszubilden und dass einige von diesen schon teilweise aufgebaut worden sind. Und es wurden eben auch Feindeslisten gefunden, so der Vorwurf. Und man muss sich einfach klar machen, der Attentäter von Oslo und Utøya, Anders Breivik, hat geglaubt, er wäre ein Nachfahre der Tempelritter. Das war eine vollkommen absurde Vorstellung, aber er hat eben Dutzende Menschen umgebracht. Also absurde Vorstellungen heißen nicht, dass etwas ungefährlich ist, sondern es kann auch das komplette Gegenteil bedeuten.
Sie haben es ja gerade schon angedeutet, wenn man jetzt mal versucht, in die Köpfe dieser Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker hineinzuschauen. Sie haben angedeutet, da jagt ja eine Abstrusität die andere. Sie haben von Kinderschänderei gesprochen, also von der Vorstellung, dass Kinder in Kellern festgehalten würden, ihnen dort Blut abgenommen würde, um daraus ein Verjüngungselixier herzustellen. Genauso abstrus ist ja auch die Vorstellung, man könne hier in Deutschland ein deutsches Reich wieder auferstehen lassen und das ausgerechnet mit Hilfe der Alliierten, die eben dieses Deutsche Reich in einem Weltkrieg niedergerungen haben als Nazi-Diktatur. Wie kommt man auf so etwas, beziehungsweise wie kommt es, dass man an so etwas glaubt und dann auch noch versucht, entweder diese Kellerverliese zu finden oder eben den Staat Bundesrepublik Deutschland umstürzen, umkrempeln zu wollen?
Die Reichsbürgerideologie ist vor allem deshalb für unterschiedliche Menschen besonders attraktiv, weil damit eben auch sehr starke Feindbilder verbunden sind. Das heißt, der Staat, Vertreter des Staates werden als feindlich wahrgenommen und gleichzeitig wird den Menschen sozusagen eine Erzählung präsentiert, wo es heißt, du kannst dich einfach souverän erklären. Ne? Oder es gibt halt auch Verbünde, Organisationen, die eben beispielsweise das Königreich Deutschland ausrufen und eben auch Spendengelder dafür einsammeln, um quasi staatlich Strukturen aufzubauen. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht lächerlich an, aber man muss sich klar machen, da gibt es eben auch Leute in diesem Milieu, die fangen dann an, ohne Führerschein zu fahren oder die zahlen keine Steuern und wenn der Gerichtsvollzieher dann vor dem Haus steht, dann wird eben auch eine Schusswaffe aus dem Schrank genommen, weil man eben die Staatsgewalt nicht als legitimen Vertreter ansieht, um irgendeine Form von Recht durchzusetzen, weil man glaubt sozusagen sein eigenes Recht schaffen zu können. Ja, und für einige Menschen sind solche Geschichten attraktiv, weil sie einen aufwerten. Ja, also man hat das Gefühl, ich bin besonders, ich kenne einen geheimen Plan, ich bin Teil einer auserwählten Gruppe, vielleicht Teil einer zukünftigen Regierung. Ja, ich schreibe sozusagen Geschichte. Und gleichzeitig bieten Verschwörungserzählungen Menschen auch so diese Illusion von Kontrolle. Ja, also man hat das Gefühl, es gibt einen Plan, die Zukunft ist nicht unberechenbar, sondern es gibt da auch ganz klare Verbindungen. Ja, also Sie haben es angesprochen, der Glaube an eine ominöse Allianz, die einen jetzt von außen irgendwie hier retten wird. Und das heißt, man glaubt, man hätte sozusagen auch einen privilegierten Zugang zu Wissen, der anderen nicht offen steht. Und das kann eben auf psychologischer Ebene für Menschen extrem attraktiv sein. Und man muss sich klar machen, in der extremen Rechten werden Reichsbürgerideologien systematisch eben auch für die Mobilisierung eingesetzt, weil sie natürlich auch auf dieses Ziel einzahlen, dass man ja langfristig auch die Demokratie abschaffen möchte.
Was bringt dann diese Menschen dazu, dass bei ihnen gewissermaßen der Schalter umgelegt wird und sie wirklich zur Waffe greifen und Umsturzpläne anfangen zu basteln?
Verschwörungserzählungen führen dazu, dass Menschen an ein sehr dualistisches Weltbild glauben. Die Welt ist sozusagen in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse eingeteilt. Und diese überzeichneten Feindbilder, die fast wie Karikaturen wirken, führen dazu, dass man sich selbst eben aufwertet als das absolut Gute und glaubt, es ist legitim, irgendwo gegen dieses absolut Böse dann auch Gewalt anzuwenden. Und gleichzeitig sind solche Erzählungen oft eben auch sehr apokalyptisch. Ja, also da wird von großem Unheil gesprochen, teilweise wird fantasiert, Kinder würden irgendwo gefoltert werden, es gilt, sie zu retten. Und in solchen Situationen wird den Menschen dann sozusagen auch eingeredet, du musst jetzt quasi in Notwehr handeln. Oder es ist eine Extremsituation, da ist Gewalt in Ordnung. Und das ist der Grund, warum wir eben so viel Gewalt aus dem verschwörungsideologischen Milieu sehen.
Letzte Frage, Frau Nokun. Warum macht diese Menschen es nicht stutzig, dass sie eine relativ kleine Truppe sind und mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse doch eigentlich auf den Trichter kommen müssten, dass sie sehr isoliert sind?
Verschwörungserzählungen sind auch deshalb für Menschen so attraktiv, weil man sich als Teil einer kleinen elitären Gruppe begreift. Man möchte manchmal auch gar nicht Teil der Mehrheit sein, weil dann wäre man ja gar nicht so besonders, weil man diesen exklusiven Zugang zu Wissen hat. Das heißt, einerseits glaubt man ja, die schweigende Mehrheit wartet irgendwo darauf, gerettet zu werden. Gleichzeitig glaubt man aber, nicht jeder ist in der Lage, sozusagen diesen Retter zu spielen. Und das ist eben ja die teilweise auch nicht ganz logische Welt, in der Menschen sich befinden, die an Verschwörungserzählungen glauben. Studien haben im Übrigen auch gezeigt, dass Menschen teilweise sich gegenseitig logisch komplett ausschließende Sachen glauben können. Der gemeinsame Nenner ist dann, dass man eben glaubt, naja, also alles, was wir im Fernsehen sehen, alles, was die Wissenschaft sagt, das ist eben eine Lüge. Was genau die Wahrheit ist, kann ich nicht genau sagen. Im Zweifel glaube ich auch an Dinge, die sich gegenseitig ausschließen.
Katharina Nokun über das, was Reichsbürger und andere Verschwörungstheoretiker im Kopf so wälzen. Vielen Dank, Frau Nokun, für das Gespräch.
Gerne.
Das Gespräch haben wir aus Zeitgründen vor der Sendung aufgezeichnet. Der Prozess gegen die Reichsbürger zeigt eines, die Demokratie muss wehrhaft sein. Das gilt aber nicht nur gegenüber irrlichternden Reichsbürgern. Die Bedrohung von rechts, von links oder auch durch den Islamismus, sie war noch nie so groß wie derzeit. Aus Berlin, Katharina Hamberger.
2023 ist die Zahl der Delikte im Bereich der politisch motivierten Kriminalität im Vergleich zu 2022 um fast 2%, von rund 59.000 auf über 60.000 gestiegen. Die Innenministerin spricht von einem neuen Höchststand.
Das sind Taten, die sich gegen unsere offene und freiheitliche Gesellschaft richten. Es sind Taten, die sich vielfach gegen die Menschenwürde richten und gegen unsere Demokratie.
So Nancy Faeser. Die meisten Delikte kommen nach wie vor aus dem Bereich politisch motivierte Kriminalität rechts. 2022 wurden rund 23.500 Taten diesem Bereich zugeordnet. 2023 waren es fast 1.500 mehr. Ein Anstieg von 23%. Einen Anstieg gab es aber auch in allen anderen Phänomenbereichen, außer bei Straftaten, die sich keiner der Kategorien, es handelt sich hier zum Beispiel um Delikte, die sich gegen die Corona-Politik richteten, zuordnen ließen. So waren es bei den Taten aus dem linken Spektrum rund 11% mehr. Die meisten Straftaten im Zusammenhang mit Klima- und Umweltpolitik fallen zum Beispiel in diesen Bereich. Um ein Drittel mehr Straftaten wurde dem Bereich der sogenannten ausländischen Ideologie zugeordnet. Besonders auffällig ein Plus von über 200% bei den Delikten, bei denen man von einer religiösen Ideologie, also zum Beispiel Islamismus, ausgeht. In absoluten Zahlen ein Anstieg von knapp 500 Delikten 2022 auf 1400 im vergangenen Jahr. Schaut man auf alle Straftaten, so machen Propagandadelikte mit fast 20.000 Fällen ein Drittel aus. Insgesamt 21% mehr als noch 2022. Der Großteil wird dem Phänomenbereich rechts zugeordnet. An zweiter Stelle folgt dann die Sachbeschädigung mit über etwas mehr als 9.000 Fällen. Ein Anstieg von rund 17%. Hier sind die meisten Fälle den Phänomenbereichen links und ausländische Ideologie zugeordnet worden. Besonders angestiegen sind, nämlich jeweils um über 60%, die Zahlen im Bereich Volksverhetzung, überwiegend aus dem Phänomenbereich rechts, und bei den politisch motivierten Straftaten, die im oder über das Internet begangen werden. Zurückgegangen ist wiederum die Zahl der Gewalttaten um fast 12%. Vor allem aber, weil es deutlich weniger Delikte im Bereich der nicht einer der großen Kategorien zuzuordnenden Taten gab. In allen anderen Feldern gibt es einen Anstieg. Die meisten der Gewalttaten in absoluten Zahlen werden dem Rechtsextremismus zugeordnet. 714 Personen sind durch solche Taten verletzt worden.
Allein 41% aller Opfer sind von rechtsmotivierten Tätern verletzt worden. In keinem anderen Bereich, wiederhole das, in keinem anderen Bereich ist die Opferzahl so hoch.
So Innenministerin Faeser. Den stärksten Anstieg bei den Gewalttaten nach Prozenten gab es in den Bereichen der sogenannten ausländischen und der religiösen Ideologie. Als Ursache wird von Innenministerium und Bundeskriminalamt auch die geopolitische Entwicklung gesehen, wie der Angriff Russlands auf die Ukraine und der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und der darauffolgende Krieg in Gaza. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, meint, die Auswirkungen davon zeigten sich auch im Anstieg der sogenannten Hasskriminalität um rund 50% auf 17.000 Fälle.
Hierbei besonders besorgniserregend ist die Entwicklung der antisemitischen Straftaten. Diese nahmen um rund 96% zu und liegen nun bei einer Fallzahl von rund 5.200. Im 10-Jahres-Vergleich ist das ein Anstieg um 224%.
Über die Hälfte dieser Straftaten wurde nach dem 7. Oktober 2023 registriert. Zugenommen hat unter anderem ebenso um rund 140% die islamfeindliche Hasskriminalität. Angestiegen sind auch die Angriffe auf Mandats- und Amtsträger und Trägerinnen, nämlich um fast 30% auf rund 5.000.
Katharina Hamburger berichtete. Gestern hat der Chefankläger beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag mehrere Haftbefehle beantragt. Gegen mehrere Führer der Terrororganisation Hamas, aber zeitgleich eben auch gegen Israels Premier Netanyahu und Verteidigungsminister Gallant. Wegen, und darin liegt neben der zeitlichen auch eine inhaltliche Gleichsetzung, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. In Israel herrscht helle Empörung. In Berlin musste man sich hingegen erstmal sortieren. Denn dass mit dem Antrag auf Haftbefehle die Hamas und Israel gewissermaßen in dieselbe Schublade gesteckt wurden, das stürzt die Bundesregierung in ein Dilemma. Aus Berlin Stefan Dietjen.
Knapp reagierte die Bundesregierung auf den Antrag des Chefanklägers beim Internationalen Strafgerichtshof. Das Gericht sei eine elementare Errungenschaft der Weltgemeinschaft, hieß es am Wochenende in einer schriftlichen Mitteilung des Auswärtigen Amtes. Deutschland habe den Internationalen Strafgerichtshof immer unterstützt und respektiere seine Unabhängigkeit. Dann folgt eine kritische Anmerkung, die sich allerdings nicht auf die Substanz der Vorwürfe bezieht, sondern auf die gleichzeitige Beantragung von Haftbefehlen gegen die Hamas-Führung und Mitglieder der israelischen Regierungsspitze, einschließlich Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Dadurch, so das Auswärtige Amt, sei der unzutreffende Eindruck einer Gleichsetzung entstanden.
Also man kann schon die israelische Kriegsführung der israelischen Regierung kritisch betrachten, das kann man.
Erklärt am Morgen im ARD-Fernsehen FDP-Generalsekretär Bijan Jirsarei, fügt aber ebenfalls hinzu:
Eine solche Entscheidung, bei der Israel eine Demokratie gleichzeitig genannt wird mit Vertretern einer Terrororganisation, das finde ich außerordentlich problematisch.
Deutlicher in der Kritik des internationalen Chefanklägers ist der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart im Deutschlandfunk. In einem Kampf gegen eine Organisation wie die Hamas, die sich hinter zivilen Einrichtungen verschanze, sei das völkerrechtliche Gebot der Verhältnismäßigkeit möglicherweise nicht immer eingehalten, gesteht auch Hart zu, meint aber:
Einzelne Verstöße und einzelne Kriegsverbrechen wird es vermutlich geben auf beiden Seiten in einem solchen Krieg. Ob sie systematisch angeordnet sind von oben und ob sie Teil der Kriegsführung sind, das ist ja der Vorwurf des Chefanklägers. Diesen Vorwurf, den kann ich aus meiner Kenntnis nicht bestätigen.
Der CDU-Politiker wirft dem Chefankläger ein selektives Vorgehen vor. Warum, so fragt Hart, gehe Karim Khan nicht gegen andere vor, denen evidente Verbrechen gegen das Völkerrecht vorgeworfen würde?
Assad in der Nachbarschaft hat auf seine eigene Bevölkerung Chemiewaffen, Chemiebomben abgeworfen. Haben wir eine Anklage gegen Assad vor dem Internationalen Strafgerichtshof oder gar einen Haftbefehl?
Im Fall Syriens allerdings ist die Jurisdiktion des Internationalen Strafgerichtshofs, anders als im Fall der palästinensischen Gebete, nicht gegeben, weil Syrien dem römischen Statut über die Einrichtung des Gerichts nicht beigetreten ist. Im Fall Venezuelas, den Hart als weiteres Beispiel nennt, hat der Chefankläger erst vor kurzem eine umfassende Untersuchung von Vorwürfen eingeleitet. Auch im Fall der Hamas-Führung und der israelischen Regierungsmitglieder ist dem Antrag des Chefanklägers eine Untersuchung vor Ort vorangegangen. Khan hatte dazu sowohl mit Überlebenden der Hamas-Massaker und Angehörigen in Israel als auch mit Ärzten, technischen Experten und Vertretern von Hilfsorganisationen im Gazastreifen gesprochen. Die Anträge auf Erlass von Haftbefehlen werden jetzt von den Richterinnen und Richtern des Internationalen Strafgerichts geprüft. Folgen sie dem Antrag, sind alle Unterzeichnerstaaten des römischen Statuts, also auch Deutschland, verpflichtet, die Beschuldigten festzunehmen. Benjamin Netanyahu müsste bei einem Besuch in Deutschland mit seiner Verhaftung und Überstellung an das Gericht in Den Haag rechnen.
Stefan Detjen berichtete, auch die EU wurde durch diese Anträge auf Haftbefehle wieder einmal außenpolitisch bloßgestellt. Aus Brüssel, Sabina Fritz.
Die EU-Kommission versucht, Ruhe in die aufgeregte Debatte zu bringen. Ein Sprecher betonte die Unabhängigkeit des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag. Einige Europaministerinnen und Minister, die heute in Brüssel tagen, versuchen, auf Zeit zu spielen. Die Entscheidung sei ja noch gar nicht gefallen, so die österreichische Europaministerin Etzdaler. Der Antrag auf Haftbefehl für den israelischen Regierungschef und gesuchte Hamas-Terroristen war jedenfalls ein großes außenpolitisches Thema heute in Brüssel. Es hat den Riss in der europäischen Nahostpolitik wieder sichtbar gemacht. So haben Irland, Frankreich und Spanien die Unabhängigkeit des Gerichtes betont. Deutschland und Ungarn haben dagegen die Entscheidung des obersten Staatsanwaltes kritisiert. Ungarn selbst hat auch den Strafgerichtshof nicht anerkannt. Egal ob Waffenpause, Unterstützung von Hilfsorganisationen oder die Anerkennung eines Palästinenserstaates, beim Thema Nahost findet die EU erneut keine gemeinsame Haltung.
Im Gazastreifen sind die ersten 1000 Tonnen an Hilfsgütern über den neuen provisorischen Seehafen angekommen. Benjamin Weber.
Das US-Militär hat vor Gaza Ende letzter Woche einen provisorischen Anleger fertiggestellt. Seitdem sind französische und amerikanische Schiffe mit Hilfsgütern aus dem zyprischen Hafen Larnaka ausgelaufen. Ziel ist, die notleidende Bevölkerung in Gaza über den Seeweg zu versorgen. Das Unterfangen sei gut organisiert und solle weiterlaufen, sagte ein Sprecher der zyprischen Regierung in Nikosia. Die Strecke ist etwa 400 Kilometer lang. Die Hilfsgüter stammen bislang aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, den USA, Großbritannien, Rumänien und Zypern. Auch aus anderen Staaten werden in den kommenden Wochen humanitäre Hilfsgüter in Larnaka erwartet. Medienberichten zufolge kontrollieren israelische Teams die Lieferungen auf Zypern. Im Gazastreifen verteilt werden sie von Hilfsorganisationen. Über den provisorischen Anleger können nach US-Angaben anfangs etwa 90 Lastwagen pro Tag abgefertigt werden. Später sollen es bis zu 150 sein.
Die Traktordemonstrationen zu Jahresbeginn hatten eine klare Botschaft. Hände weg vom Agrardiesel, den brauchen die Bauern. Dabei zeigt die Statistik, die deutschen Landwirte haben im letzten Wirtschaftsjahr so gut verdient wie seit 10 Jahren nicht mehr. Uwe Jahn.
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen kann Rekordergebnisse präsentieren.
Ja, wir haben gute Nachrichten. Die Gewinne und die Einkommen sind in der deutschen Landwirtschaft gestiegen.
Tatsächlich ist 2022/23 das Durchschnittseinkommen in Haupterwerbsbetrieben um über 30% angewachsen. Und zwar auf etwas über 60.000 Euro. Der Durchschnittsgewinn pro Betrieb lag bei 114.000 Euro. Dabei haben nicht alle Branchen im gleichen Maße Zuwächse verzeichnen können. Der Bundeslandwirtschaftsminister sagt, man solle sich auch deshalb nicht in falscher Sicherheit wiegen.
Die Gewinne, die die Betriebe jetzt erzielen, sind dringend notwendig, um Rücklagen zu bilden, dann, wenn Lebensmittelpreise runtergehen, was sie gegenwärtig ja tun. Und zu erwarten ist, dass die Gewinne dementsprechend geringer sein werden.
So hat der Deutsche Bauernverband bereits in einer ersten Reaktion davor gewarnt, dass schon im laufenden Wirtschaftsjahr mit deutlichen Rückgängen von bis zu 50% im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen ist. Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft bezeichnet das Wirtschaftsjahr 2022-23 als ein absolutes Ausnahmejahr, von dem die kleineren Betriebe am wenigsten profitieren konnten. Mit dieser Ungerechtigkeit müsse Schluss sein.
Auf einem Flug von London nach Singapur ist eine Maschine in schwerste Luftturbulenzen geraten. Die Bilanz unter den Passagieren, die sich nicht angeschnallt hatten, ein Toter und viele Verletzte. Jennifer Johnston.
Bei dem Todesopfer an Bord des Singapore Airlines Fluges handelt es sich um einen 73-jährigen Briten. Er habe vermutlich einen Herzinfarkt gehabt, hieß es auf einer Pressekonferenz am Flughafen in Bangkok. Dort war die Boeing notgelandet, nachdem sie in schwere Turbulenzen geraten war. Das Flugzeug war auf dem Weg von London nach Singapur. Die Piloten setzten sofort einen Notruf ab und gingen in einen rapiden Sinkflug. Am Flughafen warteten zahlreiche Rettungswagen mit Blaulicht, um die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen. 7 Passagiere seien in einem kritischen Zustand. Insgesamt wurden mehr als 50 Menschen verletzt, darunter die Ehefrau des Todesopfers. Was genau an Bord passiert ist, ist noch unklar. Es gab jedoch auch in der Vergangenheit schon Tote und Verletzte bei ähnlichen Unfällen. Da Turbulenzen ganz plötzlich auftreten können, werden Passagiere gebeten, nach Möglichkeit immer angeschnallt zu bleiben. Fotos in den sozialen Medien zeigen, wie Geschirr und Lebensmittel in der Kabine verstreut auf dem Boden liegen. Mehrere Menschen sollen so stark gegen die Kabinendecke geschleudert worden sein, dass sie die Decke durchbrochen hätten und die dort verstauten Masken und Lichter zum Vorschein kamen. An Bord waren 211 Passagiere und 18 Besatzungsmitglieder.
Verbraucher in der EU sind künftig vor ausufernden Strompreisen besser geschützt. Thomas Spickhofen.
Die EU verspricht sich von der Reform des Strommarktes stabilere Energiepreise, weniger Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und einen besseren Schutz vor zukünftigen Krisen. Von einem Meilenstein spricht der Vorsitzende des zuständigen Ministerrats, der belgische Energieminister Van der Straten. Zu den wichtigsten Punkten der Reform gehört, dass Verbraucherinnen und Verbraucher zukünftig ein Recht haben auf die Wahl zwischen einem sogenannten Festpreisvertrag und einem Vertrag, der sich der Preisentwicklung anpasst. Einseitige Preisveränderungen durch den Stromanbieter soll es nicht mehr geben. Ebenso wenig soll einfach der Strom abgeschaltet werden können, wenn es zu Konflikten zwischen Anbieter und Abnehmer kommt. Im Mittelpunkt der Reform steht aber die Förderung der erneuerbaren Energien. Die will die EU fördern, indem sie ihren Mitgliedsländern eine Art Garantiepreis für Energie aus Wind, Sonne und Kernkraft ermöglicht. Wenn der Preis auf dem Markt darunter fällt, dann darf der Staat einspringen und die Differenz auffangen. Und wenn er drüber liegt, dann geht das in die Staatskasse. Die EU hat sich selbst das Ziel gesetzt, bis 2030, das ist in 5,5 Jahren, 70% ihres Stroms aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Derzeit liegt der Anteil bei etwas mehr als 40%.
Zweifel an rasch sinkenden Zinsen dämpften heute die Stimmung an der Frankfurter Börse. Jan Plate.
Die amerikanische Notenbank Fed scheint es mit Zinssenkungen nicht so eilig zu haben. Direktoriumsmitglied Christopher Waller zufolge ist der Jobmarkt noch immer robust und die Fortschritte im Kampf gegen die starke Teuerung seien bescheiden ausgefallen. Auch der Chef des Fed-Bezirkes Atlanta warnte, es dürfe nichts überstürzt werden. Man müsse sichergehen, dass die Teuerungsrate eindeutig auf dem Weg zum Inflationsziel von 2% sei. Viele Börsenhändler gehen davon aus, dass die US-Notenbank im September eine erste Zinssenkung beschließen dürfte, der ein zweiter Schritt nach unten im Dezember folgen könnte. Experten hoffen sich weiteren Einblick in die geldpolitischen Pläne der US-Notenbank, wenn am Mittwochabend die Protokolle der jüngsten Zinssitzung veröffentlicht werden. So waren Anleger vorsichtig. Der DAX hat ein 0,25% verloren auf 18.727 Punkte. Stark gefragt waren die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum. Es gibt die Spekulation, dass die US-Börsenaufsicht nach grünem Licht für sogenannte ETF-Bitcoin-Fonds auch ETFs für Ethereum genehmigt. Das würde es Groß- und Kleinanlegern leichter machen, in diese Kryptowährungen zu investieren. Dem Bitcoin fehlt nicht viel zu einem neuen Rekordhoch.
Jan Plate berichtete. Aus der Ukraine kommen heute ermutigende, aber auch alarmierende Nachrichten. An der Anfang Mai von Russland neu eröffneten Front, nordöstlich von Kharkiv, gelinge es, den Gegner zu zerstören, sagte heute Abend Präsident Zelensky. Schwierig sei es aber weiter in der Region Donetsk. Die größten Probleme aber hat die Ukraine unverändert bei der Luftabwehr. Und genau das bekam Außenministerin Baerbock bei ihrem heutigen Ukraine-Besuch auch eindringlich vorgeführt. Aus Kiew Andrea Beer.
Mehr als zwei Jahre nach dem Beginn der russischen Großinvasion läuft auch in der Region Kharkiv erneut eine russische Offensive. Die intensiven Kämpfe dort gehen weiter und lösen im Land große Besorgnis aus, erzählen auch diese beiden ukrainischen Infanteristen dem französischen Fernsehen in der Nähe des umkämpften Grenzortes Bovchansk. Ja, natürlich. Gestern gab es Kämpfe in der Stadt und unsere Jungs sind immer noch dort in der Gegend. Es wird viel geschossen und die Russen versuchen weiter vorzurücken und nehmen neue Stellungen ein. Wir machen alles, um sie zu stoppen. Wir laufen buchstäblich Slalom zwischen den Mörsergranaten, ergänzt sein Kamerad. Seien es moderne F-16-Kampfjets oder Flugabwehrsysteme. Der eklatante Mangel an Luftverteidigung ist für die Ukraine eine oft tödliche Lücke bei der Verteidigung gegen die russischen Angreifer. Sowohl an der Front als auch beim Schutz von Menschen, Häfen, Städten oder der Energieinfrastruktur. Das sah Außenministerin Annalena Baerbock unter anderem beim Besuch eines durch russische Raketen zerstörten Kraftwerks. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Amtskollegen Dmytro Kuleba sagte die Grünen-Politikerin:
Jedes Zaudern und jedes Zögern bei der Unterstützung der Ukraine kostet das Leben unschuldiger Menschen.
Sie könne die 45 Sekunden nicht vergessen, die Menschen in Kharkiv hätten, um sich bei russischen Angriffen in einen Schutzraum retten zu können, so Baerbock mit Blick auf ihren Besuch in der geschundenen Metropole im Osten im Januar vergangenen Jahres. Deutschland unterstütze die Ukraine, solange es nötig sei, so Baerbock. Sie merkte jedoch an, dass der russische Angriff aus der internationalen und deutschen Aufmerksamkeit zu rutschen drohe.
Allen muss klar sein, was hier passiert. Es ist eine Ausweitung des Krieges, nicht nur in der Fläche, sondern in der Art und Weise. Es ist die Ausweitung des Krieges auf alle Lebensadern dieses freien Landes.
Mit Blick auf die anstehende Friedenskonferenz Mitte Juni in der Schweiz, sagte Baerbock, Deutschland unterstütze diese Initiative aus Kiew. Bundeskanzler Olaf Scholz werde an der Konferenz teilnehmen. Das Treffen in Bürgenstock nahe Luzern sei das zurzeit wichtigste internationale Ereignis, ergänzte Außenminister Dmytro Kuleba. Auch er betonte mehrfach, sein Land brauche dringend mehr Flugabwehrsysteme. Es gäbe zudem keine rechtlichen, sicherheitstechnischen oder moralischen Gründe, die dem Abschuss russischer Raketen über der Ukraine oder von ihrem Territorium aus im Wege stünden. Wir haben über die konkreten weiteren Schritte gesprochen, die wir machen, um die Lieferung neuer Flugabwehrkomplexe aus anderen Ländern der Welt zu beschleunigen. Man darf nie vergessen, dass jede russische Rakete, die aus Russland in die Ukraine fliegt, auch in Richtung EU fliegt. Und jeder in Europa sollte sich ehrlich sagen, wenn Russland jetzt nicht gestoppt wird, dann werden seine Raketen früher oder später weiterfliegen. Es gibt nur einen Weg, dies zu verhindern, die Ukraine mit allem versorgen, was sie braucht, um die russische Aggression zu stoppen. Indes geht der russische Angriffskrieg unerbittlich weiter. Nicht nur in den Regionen Kharkiv oder Sumy, unter anderem auch im Gebiet Donetsk im Donbass, bleibt die militärische Lage aus ukrainischer Sicht an vielen Orten schwierig. Russische Drohnen kommen in Scharen und bereiten ukrainischen Stellungen große Probleme. Auch bei den Kämpfen um den strategisch wichtigen Ort Chassifian im Gebiet Donetsk.
Der Europawahlkampf. Er könnte für die AfD im Desaster enden. Denn kaum greift ihr Spitzenkandidat Maximilian Krah wieder in den Wahlkampf ein. Er wurde ja zwischenzeitlich versteckt, nachdem einer seiner Mitarbeiter wegen des Verdachts der Spionage für China festgenommen worden war. Kaum also greift Krah in den Wahlkampf wieder ein, sorgt er mit verharmlosenden Äußerungen über Hitlers Waffen-SS prompt für einen Eklat. Und der ist so groß, dass heute die französischen Nationalkonservativen des Rassemblement National von Marie Le Pen mit der AfD gebrochen haben. Begründung: Die AfD ist zu rechts. Aus Paris, Christiane Käs.
Der Rassemblement National, kurz RN, will mit der AfD im Europaparlament nicht mehr zusammenarbeiten. Parteichef und Europaspitzenkandidat Jordan Bardella habe diese Entscheidung getroffen, bestätigt der Wahlkampfleiter Alexandre Loubet der Nachrichtenagentur AFP. Der Grund sind Äußerungen des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Maximilian Kra in der italienischen Zeitung Repubblica. Dort hatte Kra am Wochenende gesagt, nicht jeder SS-Mann sei automatisch ein Verbrecher gewesen. Das geht den französischen extremen Rechten zu weit. In der nächsten Legislaturperiode werde man nicht mehr mit der AfD zusammensitzen, bestätigt die Partei. Der RN gehörte bisher wie die AfD im Europaparlament der Fraktion Identität und Demokratie an. Zu Konflikten mit der AfD war es bereits nach dem Potsdamer Geheimtreffen zur sogenannten Remigration gekommen. RN-Fraktionschefin Marine Le Pen hatte sich danach von der AfD distanziert und gedroht, die Zusammenarbeit zu beenden. Ein Besuch von AfD-Chefin Alice Weidel kurz danach in Paris konnte die Wogen nicht glätten. Wahlkampfleiter Alexandre Loubet sagt nun, wir hatten offene Diskussionen, aber es wurde nichts daraus gelernt, jetzt ziehen wir die Konsequenzen. Der RN versucht seit Jahren, sein radikales Image loszuwerden und sich ein bürgerliches Gesicht zu verpassen.
Der französische Rassemblement National bricht mit der AfD, Christiane Käs berichtete. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute nach dem Tod des iranischen Präsidenten Raisi bei einem Hubschrauberabsturz der Regierung in Teheran und der Familie des Toten sein Beileid mitgeteilt. Das allerdings sehr schmallippig, so dass die Form gewahrt, aber eben auch die Distanz spürbar war. Tatsächlich ist die Trauer um Raisi auch im Iran eine besondere, denn sie ist staatlich gelenkt. Uwe Lüb berichtet.
Tausende Menschen säumen die Straßen von Tabriz. Sie drängen sich rund um einen großen Lastwagen. Darin sind die Leichen der Opfer des Hubschrauberabsturzes vom Sonntag aufgebahrt. Präsident Raisi, Außenminister Amir Abdollahian und 7 weitere Menschen kamen dabei ums Leben. Eine Untersuchungskommission soll nun die Ursache des Absturzes herausfinden. Unter den Getöteten war auch der oberste Prediger von Tabriz. Er war in seiner Stadt sehr beliebt. Viele Menschen dürften seinetwegen an der Trauerzeremonie teilnehmen. Beobachter sagen, die iranischen Kamerateams versuchten, den Eindruck einer besonders großen Menschenmenge zu erzeugen. Das staatliche Fernsehen berichtet live. Davor laufen immer wieder Bilder von Angehörigen der Getöteten. Einer von ihnen war der Chef der Leibwächter, die Raisi begleitet haben. Sein Vater erzählt mit tränenerstickter Stimme:
Am Abend, bevor er mit Raisi flog, kam er noch einmal zu uns nach Hause. Er saß 20, 30 Minuten und ging. Dann kam er noch einmal zurück, umarmte seine Mutter und küsste ihre Füße. Es war, als hätte er gewusst, dass es der letzte Abschied ist.
Der Trauerzeremonie in Tabriz folgt eine weitere in der religiösen Hochburg Qom. Die sterblichen Überreste der Getöteten werden anschließend nach Teheran übergeführt, der Leichnam Raisis später in seiner Heimatstadt Mashhad beigesetzt. Zu einer Gedenkveranstaltung am Mittwoch in der großen Imam Khomeini-Moschee in Teheran werden hochrangige ausländische Delegationen erwartet. Ob Staats- und Regierungschefs und wenn ja, aus welchen Ländern daran teilnehmen, ist noch unklar. Das öffentliche Leben wird am Mittwoch stillstehen. In der Hauptstadt Teheran verläuft es heute, am zweiten Tag nach dem Tod Raisis, weitgehend normal. Zwar gilt eine 5-tägige Staatstrauer, doch viele Menschen nehmen kaum Anteil. Einige haben sogar ihre Freude über den Tod Raisis ausgedrückt. Fortan müssen sie jedoch damit rechnen, festgenommen zu werden, zum Beispiel wenn sie ihre Freude im Internet ausdrücken. Hinter den Kulissen dürfte trotz der Staatstrauer schon die Suche nach einem Nachfolger Raisis eingesetzt haben. Das Regime steht unter dem Druck, den Tod Raisis schnell zu überwinden, meint die Nahostexpertin der Stiftung Wissenschaft und Politik Azadeh Samirirat im Deutschlandfunk.
Und jetzt versucht man natürlich so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukommen. Man will nicht, dass der Anschein von Kontrollverlust entsteht. Man hat ja jetzt auch sehr schnell schon Neuwahlen anberaumt.
Wer für Raisis Nachfolge kandidieren wird, ist noch unklar. Raisi galt als wahrscheinlicher Nachfolger des obersten Führers des Landes, Khamenei. Nun könnte sich Khamenei gezwungen sehen, den politischen Raum für andere konservative Kräfte zu öffnen, meint Samirirat. Denn nach Raisi sei noch kein anderer, deutlicher, klarer Hardliner in Sicht. Ein Reformer werde es aber dennoch nicht schaffen, Raisi nachzufolgen.
Uwe Lüb berichtete und damit zurück nach Deutschland. An den Kitas hierzulande fehlen Erzieher und Erzieherinnen. Das zu ändern ist Aufgabe der Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Folgerichtig stellte sie heute eine neue Strategie vor, um mehr Fachkräfte für die Kitas zu gewinnen, wissend, dass es am Ende aber der Finanzminister ist, an dem Wohl und Wehe der Kinderbetreuung hängen. Aus Berlin Nina Amin.
Zu wenig Fachkräfte in Kitas sind für Familien ein großes Problem und besonders für die Kinder. Die zuständige Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen warnt.
Fachkräftemangel ist der neue Alltag in Deutschland und das verunsichert natürlich die Kinder, die davon betroffen sind. Das bedeutet natürlich auch immer ein sehr, sehr spontanes Jonglieren der Eltern und das ist natürlich kein Zustand, der ein Normalzustand sein sollte.
Bund, Länder und Kommunen haben jetzt eine Strategie mit fast 50 Empfehlungen vorgelegt. So sollen Personen mit ausländischen Abschlüssen schneller in den Beruf arbeiten dürfen und berufsbegleitend weiterqualifiziert werden. Für Sascha Caroline Aulep, Bremer Senatorin von der SPD und Vorsitzende der Jugend- und Familienministerkonferenz, ist es durchaus ein Vorteil, wenn Erzieherinnen und Erzieher noch andere Sprachen als Deutsch sprechen.
Ganz ohne Sprachkenntnisse der deutschen Sprache werden sie keine pädagogischen Fachkräfte ersetzen können. Natürlich nicht, weil der Erwerb der deutschen Sprache eben ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil auch der frühkindlichen Bildung ist. Aber es muss vielleicht eben auch nicht immer der Goldstandard sein, um in den Beruf zu starten.
Konkret heißt das, Deutsch kann neben der Arbeit weitergelernt werden, wenn sonst die Qualifikationen stimmen. Denn die Zeit drängt. 50.000 bis 90.000 Fachkräfte könnten laut Bundesfamilienministerium in Deutschlands Kitas bis 2030 fehlen. Mit der jetzt vorgelegten Strategie machen Bundesfamilienministerin Paus und die Vorsitzende der Familienministerkonferenz Aulep Druck auf Finanzminister Christian Lindner. Und das mitten in den Haushaltsberatungen. Es geht um weiteres Geld. Denn in diesem Jahr endet auch eine milliardenschwere Kita-Förderung des Bundes.
237 Liter Regen auf einen Quadratmeter. Das war der Rekordwert an diesem Wochenende, gemessen im Saarland. Die Unwetter haben die ganze Region schwer getroffen. Jetzt heißt es aufräumen. Patrick Wirmer hat das heute beobachtet.
In Saarbrücken hat sich die Saar mittlerweile wieder in ihr Bett zurückgezogen. Doch ein Berg aus Schlamm blockiert immer noch die parallel verlaufende Stadtautobahn, die wichtigste Verkehrsader des Saarlandes. Mit Hochdruck versucht die Straßenreinigung, den Haufen in die Saar zu spülen.
Sollte die Witterung mitspielen und nicht weiterer Regen die Saar wieder zum Überlaufen bringen, wollen wir die A620 in Saarbrücken am Donnerstagabend wieder öffnen.
Sagt Klaus Kossock, Sprecher der zuständigen Autobahn GmbH. Denn seit dem Morgen regnet es im Saarland wieder ununterbrochen. Auch wenn die Regenmenge deutlich geringer ausfällt als noch am vergangenen Freitag, als bis zu 120 Liter pro Quadratmeter herunterkamen, blicken viele Saarländer in diesen Stunden gebannt auf die Pegel der Flüsse Saar, Nied, Prims und Blies.
Die Böden nehmen nichts mehr auf, das Ganze fließt schon in die Gewässer. Entsprechend werden die Pegel auch reagieren, vor allem die Nebenflüsse, kleineren Bäche auch können da ein bisschen stärker reagieren. An der Saar wird vielleicht die Meldestufe 1 nochmal überschritten. An der unteren Blies ist eine Überschreitung der Meldestufe 2 nicht ausgeschlossen, aber ansonsten dürfte nicht allzu viel passieren. Bei den meisten werden die Pegel einfach etwas langsamer sinken. Insgesamt wird sich die Hochwasserlage nicht spürbar verschärfen, saarlandweit.
Sagt ARD-Wetterexperte Tim Steger. Zwar sind die amtlichen Gefahrenmeldungen am frühen Nachmittag wieder aufgehoben worden, die Rettungskräfte bleiben aber alarmbereit. Seit Freitag sind 10.000 Einsatzkräfte auch aus anderen Bundesländern im Saarland aktiv. Hinzu kommen tausende Menschen, die privat helfen, indem sie etwa Kellerräume der Nachbarn ausräumen oder Bautrockner und andere Baugeräte zur Verfügung stellen. Diese Solidarität ist auch in Blieskastel sichtbar. In der Altstadt des malerischen Barockstädtchens stand das Wasser rund einen Meter hoch und lief unter anderem in das Requisitenlager dieser Fotografin.
Also wir sind jetzt dran, den Rest sauber zu machen und aufzuräumen. Die Garage war natürlich vollkommen unter Wasser. Alles an Dekoartikel kaputt. Mein Glück ist, dass wir in der ersten Etage sind, im Gegensatz zu meinen Kollegen, die natürlich dies härter getroffen hat. Deshalb sind wir jetzt nur mit Schlamm und Aufräumarbeiten unterwegs.
Härter getroffen hat es da die Apotheke ein paar Meter weiter. 40 Zentimeter hoch stand das Wasser in den Geschäftsräumen. Mit Bautrocknern kämpft die Apothekerin nun gegen die Feuchtigkeit. Gegenüber auf dem Rathausplatz stehen mehrere Greifbagger. Sie schaufeln Berge an Sperrmüll in LKW-große Bauschuttcontainer. Die Höhe des Schadens hier und im Rest des Saarlandes ist noch nicht abzuschätzen. Der saarländische Innenminister Reinhold Joost geht davon aus, dass sich die Investitionen in die Starkregenvorsorge seit dem Jahrhunderthochwasser 1993 ausgezahlt haben. Joost hat außerdem angekündigt, finanzielle Hilfen für Betroffene auf den Weg zu bringen.
Patrick Wirmer berichtete. Es wird 23.54 Uhr, Zeit für die Presseschau. Zusammengestellt hat die Zeitungskommentare Jana Simran und Nina Lentfür trägt sie vor.
Kommentiert wird die Zahl der politisch motivierten Straftaten, die 2023 mit mehr als 60.000 Fällen einen Höchststand erreicht hat. Die wachsende Radikalisierung, egal ob von links oder rechts, muss unsere Gesellschaft erschüttern, findet die Neue Osnabrücker Zeitung. Die politisch motivierte Kriminalität ist ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Konflikte in unserem Land. Hinter dem Phänomen verbergen sich so unterschiedliche Gruppierungen wie Reichsbürger, Antisemiten, Antifa und Klimaaktivisten, ebenso wie Islamisten. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle fragt sich: Wohin steuert die Republik, wenn sich immer mehr Teile der Bevölkerung rechts, links, religiös oder einfach in Opposition zum demokratischen System radikalisieren? Man kann dem Staat nicht vorwerfen, auf dem einen oder anderen Auge blind zu sein. Man hat aber den Eindruck, dass Politik und Behörden der Dynamik hinterher regulieren. Offensichtlich ist ein Teil der Staatsfeinde außer Kontrolle geraten, stellt die Ludwigsburger Kreiszeitung fest. Der Rechtsstaat schafft es nicht, jene zu schützen, die den Hass abbekommen, die bedroht und teils, wie der SPD-Mann Matthias Ecke, angegriffen werden. Die Bundesrepublik feiert in diesen Tagen 75 Jahre Grundgesetz. Die Verfassung soll nicht zuletzt den Schutz der Demokratie gewährleisten. Die jedoch gerät in Gefahr, wenn Politiker und Wahlhelfer sich nicht mehr trauen, Wahlplakate zu kleben oder mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg hebt hervor: Der Rechtsextremismus bleibt die größte Bedrohung für die Demokratie in Deutschland, sagt die Bundesinnenministerin. Und wird am selben Tag in Frankfurt durch die Eröffnung des zweiten Verfahrens gegen die Operettenputschisten um Prinz Reuß bestätigt. Auch die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe blicken auf den Frankfurter Reichsbürgerprozess. Größte Razzia, umfangreichster Prozess, dickste Anklageschrift. Die juristische Aufarbeitung des Reuß-Komplexes strotzt vor Superlativen. Seit den bundesweiten Durchsuchungen am 7. Dezember 2022 wird auch deshalb immer wieder die Frage nach der Verhältnismäßigkeit gestellt. Tatsächlich ist es ziemlich daneben, wenn die jetzigen Verfahren gegen insgesamt 26 Beschuldigte in Stuttgart, Frankfurt und bald auch München gelegentlich gar mit den RAF-Prozessen gleichgesetzt werden. Und das Straubinger Tagblatt bemerkt mit Blick auf die Gruppe um Reuß: Mag sein, dass ihre Ideologie, die teilweise an den bizarren amerikanischen QAnon-Kult angelehnt war, wirr ist. Das jedoch macht sie nicht ungefährlich.
Die Presseschau heute live mit Nina Lentfür. Und damit endet auch dieses Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Im Studio war Theo Gers. Ich wünsche noch eine ruhige Nacht.